Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Nachtragshaushalt, den die Bundesregierung in diesen Corona-Zeiten braucht. Und im Rennen um einen Corona-Impfstoff belässt es die Bundesregierung nicht bei Kooperationen mit Firmen oder EU-Ländern, um sich Impfstoffvorräte zu sichern, nicht bei Fördergeldern. Nein, sie steigt direkt bei einem Unternehmen ein, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute Mittag.
Wir wollen, dass sich Unternehmen mit Hochtechnologie, Unternehmen, die den Menschen dienen, am Standort Deutschland und in Europa entwickeln können.
Die Bundesregierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro am Tübinger Unternehmen CureVac, dessen Hauptinvestor der SAP-Gründer Dietmar Hopp ist. Der Bund wird im Rahmen einer Kapitalerhöhung über die Förderbank KfW einen Anteil von 23% an CureVac übernehmen. Den CEO von CureVac, Franz Werner Haas, habe ich vor der Sendung gefragt, welche Erwartungen er an seinen neuen Investor, an den Bund, hat.
Unsere Erwartungen sind natürlich erstmal, dass wir an uns Erwartungen gestellt bekommen, nämlich dass wir die Entwicklung der Gesellschaft, der Technologieplattform und auch der Produktentwicklung vorantreiben, neben der Produktion. Das ist eine ganz klare Erwartungshaltung, wofür auch dieses Geld zur Verfügung gestellt wird. Und dem fühlen wir uns verpflichtet.
Nun setzt CureVac bei seinen Forschungsarbeiten, wie das auch der US-Biotech-Konzern Moderna tut und die Mainzer Biotech-Firma BioNTech, auf Impfstoffe auf Basis der sogenannten Boten-RNA, mRNA. Jetzt können wir kein Biotech-Seminar an dieser Stelle leisten. Ganz kurz geht es darum, dass menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermittelt werden soll. Das ist richtig.
Das ist absolut richtig. Und das können Sie praktisch auf dieser Grundlage dieser Boten, dieser Messenger-RNA tun, indem Sie genau dieses Protein, was eben der Körper produzieren soll, draufkodieren, die RNA optimieren im Sinne, eine entsprechende balancierte Immunantwort zu geben, damit eben der Körper geschützt ist. Und das in denselben Produktionsanlagen produziert wird für jegliche Proteine, weil sie eben hier in diesem Fall bei Impfstoffen nicht mit dem tatsächlichen Virus arbeiten, sondern tatsächlich nur mit dieser Informationssequenz.
Nun hat BioNTech aus Mainz im April als erstes Unternehmen in Deutschland grünes Licht für eine klinische Studie, also für Versuche am Menschen, Versuche mit freiwilligen Probanden mit einem Corona-Impfstoffkandidaten bekommen. Wie weit ist CureVac?
Wir sind auch kurz vor Zulassung einer klinischen Studie. Wir haben seit Ende Januar arbeiten wir mit präklinischen Versuchen an verschiedenen Konstrukten und haben dann aus diesen Tests die bestmögliche genommen, das bestmögliche Konstrukt, was wir dann eben auch in eine große Produktion eingeleitet haben und stehen jetzt auch kurz vor Zulassung dieser klinischen Studien.
Dass sich der Staat an einem Hoffnungsträger für einen späteren Impfstoff beteiligt, scheint mir aber dennoch ein relativ unüblicher Weg zu sein, ein recht üblicher Weg. Hingegen sind Kooperationen, wie sie zum Beispiel auch am Wochenende vereinbart wurden. Da hatten Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande eine Vereinbarung mit dem Pharmakonzern AstraZeneca bekannt gegeben. Die staatliche Investition bei Ihnen, was verändert die im Unterschied zu einer Kooperation?
Nun, das Investment der Bundesrepublik, jetzt vertreten durch die KfW in der CureVac, ist ein Investment in die Gesellschaft und dafür beteiligt sich wird die Bundesregierung auch an der CureVac selber, an den Aktien der Gesellschaft beteiligt. Diese Kooperation, auf die Sie anspielen, mit AstraZeneca, dort geht es um eine Vorfinanzierung von einer Impfstoffentwicklung und der zur Verfügungstellung der hinterher entwickelten Impfstoffe, wenn es denn erfolgreich ist. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Hier beteiligt sich der Bund an der CureVac im Rahmen eines normalen Investments, was eben Anteile an der CureVac gibt, mit allen Ansätzen, die CureVac verfolgt, in der Immunonkologie, im Impfstoffbereich, wie auch in der molekularen Therapie. Das ist eine Beteiligung auf Gesellschaftsebene. Das andere, wie gesagt, ist dann eher ein Vorabkauf oder eine Reservierung von bestimmten Impfstoffen, wenn sie denn entwickelt werden.
Ordnungspolitisch betrachtet, hätte das nicht gereicht?
Natürlich, wenn man dort den Fokus darauf gesetzt hätte, den Impfstoff zu bekommen, wäre das wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Hier geht es um die Entwicklungsförderung einer Gesellschaft, die eine Technologie anzubieten hat, die in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen kann. Und von daher ist es, glaube ich, eine ganz andere Zielsetzung, dieses Investment, als ein Vorabkauf von Impfstoffen, die sich momentan in der Entwicklung befinden.
Und die gehen aber davon aus, dass die Bundesregierung trotz der staatlichen Investition keinerlei Einfluss auf die Geschäfte von CureVac nehmen wird.
So wie das der Herr Altmaier, der Herr Minister Altmaier heute gesagt hat, soll das nicht der Fall sein und ist auch so nicht reflektiert in den Verträgen. Nein.
Nehmen Sie ein gesteigertes politisches Interesse im Zeichen der Covid-19-Krise wahr, dass bestimmte Unternehmen vermittels eines Staatseinstiegs in Deutschland gehalten werden sollen?
Das kann ich so natürlich nicht bestätigen. In unserem Falle ist es so, dass der Bund sich an der Gesellschaft CureVac selber beteiligt, was letztendlich die aktuelle Pandemie zeigt, dass wir in Deutschland sehr gute Technologieunternehmen haben, die auf Situationen wie der jetzigen eben reagieren können und Lösungen anzubieten können. Technologie aus Deutschland ist ein gefragtes Gut. Das zeigt sich an solchen Situationen wie eben der jetzigen Pandemie. Aber da gibt es natürlich auch andere Ansätze.
Können Sie ein bisschen darüber berichten, wie es zu dieser staatlichen Investition in Ihr Unternehmen gekommen ist? Genauer, welche Rolle hat die Beteiligungsgesellschaft Divini dabei gespielt oder präzise deren Hauptanteilseigner, der SAP-Gründer Dietmar Hopp?
Ja, die Divini als Investmentgesellschaft von Herrn Hopp ist in verschiedenen Gesellschaften, Biotech-Gesellschaften, seit Jahren investiert und hat damit natürlich auch eine entsprechende Sichtbarkeit, auch in der politischen Ebene. Und durch dieses Investment von Herrn Hopp und der Divini gibt es diese Gesellschaften letztendlich auch in Deutschland. Und es ist ein nicht risikoloses Unterfangen, sich an Biotechnologiegesellschaften aufgrund der langen Entwicklungszyklen der Innovation, auch der Produktentwicklung zu beteiligen. Und von daher hat natürlich die Divini und auch Herr Hopp insbesondere da eine große Sichtbarkeit auch in der Politik, ganz klar.
Was meinen Sie mit großer Sichtbarkeit?
Eine große Sichtbarkeit, weil wenn man diese, glaube ich, originär 16 Gesellschaften sieht, sind sehr viele Arbeitskräfte damit verbunden. Natürlich auch ein hohes Investment, diese Innovationen, diese Gesellschaften mit entsprechenden liquiden Mitteln zur Verfügung zu stellen, wodurch letztendlich die Biotechnologie in Deutschland neben anderen natürlich, aber auch überhaupt existent ist. Damit geht natürlich die entsprechende Sichtbarkeit einher.
Welche anderen Kooperationspartner hat CureVac noch?
Wir sind im onkologischen Bereich, sind wir mit der Firma Böhringer verpartnert, im nicht kleinzelligen Lungenkrebs. Wir arbeiten sehr eng im Impfstoffbereich mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammen, aber auch mit CEPI, dieser Koalition für pandemische Ausbrüche. Dann haben wir Ende letzten Jahres mit der Firma Genmab, das ist ein Antikörperspezialist, eine Kooperation geschlossen.
In einer früheren Pressemitteilung von Ihnen ist auch die Rede von einer Kooperation mit der Einrichtung, die das US-Verteidigungsministerium unterhält. Besteht die noch?
Diese Kooperation, die haben wir 2011 begonnen. Diese Kooperation besteht nicht mehr, aber aus dieser Kooperation sind damals die Impfstoffentwicklungen auf RNA-Basis mehr oder weniger entstanden. Das heißt, unsere Technologie wurde genommen, um in diesem Impfstoffbereich erste Versuche zu machen und die mRNA-Technologie für diesen Bereich auch zugänglich zu machen. Aber diese Kooperation besteht nicht mehr. Nein.
Besteht die Möglichkeit, dass Ihr Unternehmen politisch umso interessanter geworden ist im Zuge der Gerüchte, die es gab um ein Kaufinteresse des US-Präsidenten? Also sind Sie darüber besonders in den Fokus gerückt und besonders begehrt geworden?
Nun, da können wir uns natürlich nicht an den Spekulationen beteiligen. Was das politisch ausgelöst hat, dass wir damit in den Fokus der Medien und der Öffentlichkeit gerückt sind, das ohne Zweifel.
Franz Werner Haas war das, der Vorstandsvorsitzende des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac, das wie ein anderes deutsches und ein US-amerikanisches Unternehmen auch an einer genbasierten Version eines Covid-19-Impfstoffs forscht und neu die Bundesregierung als Anteilseigner bekommt. Gemessen an den Gesamtaufwendungen, die zur Bewältigung der Corona-Krise in Gang gesetzt werden, dann nehmen sich die 300 Millionen Euro für CureVac als Klacks geradezu aus. Mittwoch geht's ins Kabinett, aber bereits jetzt kursiert der Entwurf für den zweiten Nachtragshaushalt des Bundes, mit dem die Mehrausgaben für das Corona-Konjunkturpaket abgedeckt werden sollen. Volker Fintermer hat sich diesen Entwurf angesehen. Zunächst, wie hoch soll die Neuverschuldung in diesem Jahr werden?
Experten im Finanzministerium haben nach dem Konjunkturpaket der Bundesregierung neu gerechnet und kommen jetzt auf einen Betrag von 62,5 Milliarden Euro, um den die Neuverschuldung des Bundes erneut angehoben werden muss. Wir erinnern uns, da waren ja bereits die 156 Milliarden aus dem ersten Paket vom vergangenen März und da kommen diese 62,5 Milliarden jetzt noch obendrauf, sodass die Neuverschuldung insgesamt auf über 218 Milliarden Euro in diesem Jahr klettert. Auf den ersten Blick tatsächlich ein unvorstellbarer Betrag. Und wenn wir uns mal kurz nur zurückschauen, dann sind das fast zwei Drittel der Summe, mit der Olaf Scholz seinen ursprünglichen Haushaltsentwurf in diesem Jahr vorgelegt hatte. Da waren 363 Milliarden Euro vorgesehen und jetzt beträgt der Haushalt oder hat ein Volumen von 509 Milliarden Euro. Und die Gründe, warum das Ganze jetzt noch mal höher ausfällt als bislang angenommen, das hat zu tun mit den Steuerausfällen, die ja verzeichnet werden und eingerechnet werden müssen. Und auf der anderen Seite wurden darin wohl auch schon Ausgaben wie etwa die geplante Absenkung der EEG-Umlage oder auch die absehbar höheren Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit einberechnet, auch wenn die Ausgaben zum Teil erst später erfolgen, aber das führt insgesamt zu den 62,5 Milliarden Euro.
Die im Grundgesetz vorgesehene Schuldengrenze dürfte damit überschritten sein, oder? Und das geht verfassungsrechtlich?
Das geht verfassungsrechtlich, auch wenn das jetzt 118 Milliarden Euro sind, um die diese Grenze erhöht wird. Aber Artikel 109 im Grundgesetz lässt Ausnahmen zu, etwa für Naturkatastrophen oder eben andere außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage beeinträchtigen. Und davon kann man ja bei der Corona-Pandemie sprechen. Und das ist auch der wesentliche Grund, den die Bundesregierung jetzt ins Feld führt. Der Schuldenstand klettert ja damit tatsächlich wieder auf 77% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist zwar immer noch etwas weniger als zu Zeiten der Finanzkrise, aber hier macht sich natürlich bemerkbar, dass der Schuldenstand zwischenzeitlich auf 60 oder sogar unter 60% abgesenkt werden konnte, weshalb die Bundesregierung derzeit auch keine Probleme damit hat, das Geld tatsächlich noch zu günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen.
Interessant an beiden Nachtragshaushalten ist ja, anders als das häufig der Fall ist, will die Politik jetzt ausdrücklich nicht, dass Schulden auf Jahre hinausgestreckt werden. Wie kommt das?
Ja, auch da ist die Schuldenbremse gnadenlos, denn die verlangt tatsächlich einen Tilgungsplan, so steht es dann auch im Gesetz. Und der wurde ja auch schon beschlossen, dass man eben die Schulden in angemessener Zeit zurückführen muss. Und diesen Tilgungsplan gab es bereits nach dem ersten Nachtragshaushalt im März, wonach eben die Schulden ab dem Jahr 2023 in 20 Jahresschritten zurückgeführt werden sollen. Aber statt der 100 Milliarden Euro sind es jetzt 118 Milliarden Euro, die unter diese Regelung fallen. Und das bedeutet, dass eben pro Jahr fast 6 Milliarden Euro zusätzlich zum normalen Schuldendienst zurückgeführt werden müssen. Und deshalb setzt die Bundesregierung jetzt natürlich auf das schnelle Anspringen der Konjunktur, damit die Steuereinnahmen nicht weiter wegbrechen, sondern eben tatsächlich steigen. Und nach der Finanzkrise 2008, 2009, da hat das funktioniert. Ob das jetzt erneut aufgeht, Birgit Becker, das muss sich natürlich zeigen.
Vielen Dank. Aus Berlin war das Volker Fintermer. Zwei führende Verbände vertreten die Interessen der Unternehmen in Deutschland. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die BDA, die ihren Schwerpunkt auf der Tarifpolitik hat. Und der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der für die industriepolitischen Belange zuständig ist. Beim BDI nun steht ein Führungswechsel bevor. Traditionell empfiehlt der Vorgänger seinen Nachfolger, der gleichwohl dann noch gewählt wird. Brigitte Scholtes über die heute ergangene Empfehlung für den Neuen an der Spitze des BDI.
Geht es nach Dieter Kempf, dann soll sein Nachfolger als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Siegfried Russwurm werden. Der ist Aufsichtsratsvorsitzender der Industrieunternehmen ThyssenKrupp und Voith. Die Vizepräsidenten des BDI hätten diesen Vorschlag einstimmig befürwortet, sagte Kempf, der nach 4 Jahren am Jahresende sein Amt niederlegen will. Kempf, der aus der Softwarewelt kommt, er war lange Jahre Chef des IT-Dienstleisters Datev, schlägt mit dem 56-jährigen Franken einen Mann vor, der beide Welten, die alte und die neue Industrie, gut kennt und der weiß, wie wichtig es ist, dass die deutsche und europäische Industrie in der Zukunft noch mehr als heute beide verbinden muss.
Diese reale Welt, für die wir Güter produzieren, die trifft sich mit einer digitalen Welt, in der wir sie entwickeln. Und diese Brücke möglichst gut zu schlagen zwischen der digitalen Welt, in der viel Denkhandeln passiert, sehr viel Kreativität passiert, mit einer realen Welt, weil die meisten von uns ein reales Auto kaufen wollen, um von A nach B zu fahren und nicht nur ein Enhancement für ein Videospiel. Das ist eine Riesenchance für diejenigen, die die reale Welt kennen und sich vor der digitalen Welt nicht fürchten.
Das sagte Russwurm bei einer Veranstaltung zur digitalen Transformation vor 4 Jahren. Da war er noch Vorstand bei Siemens und galt kurzzeitig auch als möglicher Nachfolger von Siemens-Chef Joe Kaeser. Der hatte Russwurm, der seit 2008 im Vorstand zunächst das Personal, dann das Industrieressort führte, 2014 die Zuständigkeit für die Technologie gegeben. In den Augen vieler Siemensianer, die ihn sehr schätzten, wirkte das wie eine Degradierung. Doch der Franke fand an dieser Aufgabe Gefallen. Dennoch entschloss er sich 2017, den Münchner Industriekonzern zu verlassen. Arbeitslos war er ohnehin nicht, weil der promovierte Fertigungstechniker als Honorarprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg Vorlesungen in Mechatronik hält. Russwurm hat zudem verbandspolitische Erfahrung. Er ist also gut vernetzt. Ihn erwartet nun wegen der Corona-Pandemie eine herausfordernde Zeit beim BDI. Dessen ist er sich bewusst. Er wolle sich gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden des BDI dafür einsetzen, dass die Unternehmen in Deutschland und Europa die heftige Rezession möglichst rasch überwinden, sagte der wahrscheinlich künftige BDI-Präsident. Er wolle dafür arbeiten, dass die Industrie ihre weltweite Spitzenstellung im digitalen Wandel sichere und stärke. Russwurm soll am 30. November von der Mitgliederversammlung des BDI gewählt werden.
Brigitte Scholtes war das. Seit Mitternacht ist die weltweite Reisewarnung teilweise aufgehoben. Die ersten Ferienflieger steuern aus Deutschland wieder Mallorca an. Allmählich kehrt also die alte Normalität in Sachen Urlaub ein. Nicht ganz, aber ohne Einschränkungen. Martin Polanski dazu.
Das Auswärtige Amt informiert detailliert auf seiner Internetseite über die Reisebedingungen für die einzelnen Urlaubsländer. Für insgesamt 27 europäische Staaten sind die Reisewarnungen jetzt aufgehoben. Überall müssen Besucher aber nach wie vor Corona-Regeln wie Mindestabstände oder Hygienevorschriften einhalten. Und in Großbritannien, Irland und Malta gilt weiter eine 2-wöchige Quarantäne nach der Einreise. In Finnland, Norwegen und Spanien sind nach wie vor Einreisesperren in Kraft. Spanien will seine am Sonntag beenden. Die Tourismusbranche fordert eine schnelle Aufhebung der Reisewarnungen auch für Nicht-EU-Länder. Der Deutsche Reiseverband rechnet mit Umsatzeinbußen von 20 Milliarden Euro durch die Corona-bedingten Reisebeschränkungen. Insbesondere der Tourismus in beliebten Urlaubsländern wie der Türkei, Tunesien oder Ägypten sei davon betroffen.
Martin Polanski war das. Das Reisen normalisiert sich, aber in der Tourismusbranche herrscht weiter Krise. So beim Reisekonzern TUI, der bereits Staatshilfen bekommen hat, und bei der Flugtochter des Reisekonzerns bei TUI Fly. Der Ferienflieger hatte Anfang Juni angekündigt, seine 39 Maschinen umfassende Flotte zu halbieren. Es soll zu massiven Stellenabbau kommen. Heute hat das Wirtschaftsministerium in Niedersachsen, TUI hat ja den Stammsitz in Hannover, versucht, zwischen Konzern und der Gewerkschaft Verdi in puncto Arbeitsplatzerhalt zu vermitteln. Dietrich Mohaupt dazu.
Es war ein konstruktiver Auftakt für schwierige Gespräche, die in den kommenden Tagen und Wochen noch anstehen. So oder so ähnlich äußerten sich alle Teilnehmer nach dem Krisengespräch im Hause des niedersächsischen Wirtschaftsministers. TUI Fly und die TUI AG seien ein Markenkern der Landeshauptstadt Hannover, betonte Minister Bernd Althusmann. Und der Reisekonzern habe gerade erst staatliche Milliardenhilfen erhalten.
Die TUI AG hat, um eine weitere Krise abzuwenden, einen KfW-Kredit erhalten. Von daher hat der Standort Hannover mit Blick auf das Cockpitpersonal, aber auch das Bodenpersonal und die Wartung eine besondere Bedeutung. Das habe ich deutlich gemacht.
Rund 1,8 Milliarden Euro sind an die TUI AG geflossen, zu besonders günstigen Konditionen. Trotzdem hatte der Konzern unter anderem eine Verringerung der Flugzeugflotte von bisher 39 auf künftig nur noch 17 Maschinen angekündigt. Eine Zahl, mit der sich der Wirtschaftsminister nicht abfinden wollte.
Ich halte diese Untergrenze für nicht wirklich hilfreich, denn das Reisegeschäft scheint auch wieder anzulaufen. Auch die Pauschalreisen werden wieder anlaufen. Persönlich gehe ich davon aus, auch nach Aufheben der Reisewarnung jetzt durch die Bundesregierung, dass dieser Bereich wieder anlaufen wird.
Für TUI Fly hingegen scheint die nahezu Halbierung der Flugzeugflotte nicht mehr wirklich verhandelbar zu sein. Geschäftsführer Oliver Lackmann jedenfalls blieb auch nach dem Krisengespräch bei der klaren Festlegung.
Unser Ziel ist es, die TUI Fly auf 17 Flugzeuge zu verkleinern. Dementsprechend wird auch ein Arbeitsplatzabbau stattfinden müssen. Das Problem ist die Überkapazität im deutschen und europäischen Flugmarkt. Und der wird natürlich durch die Corona-Krise noch weiter befördert.
In Zahlen heißt das, bis zu 900 Vollzeitstellen stehen womöglich auf dem Spiel. In allen Bereichen, vom Cockpit über das Kabinen- und Bodenpersonal bis hin zur Verwaltung. Immerhin, der Standort Hannover steht offenbar nicht zur Debatte.
Wichtig ist mir zu sagen, dass Hannover immer einer der wichtigsten Standorte der TUI Fly war und zukünftig auch bleiben wird.
Dabei müsse aber allen Beschäftigten eine Perspektive geboten werden, erklärte der Chef der Pilotenvereinigung Cockpit, Markus Wahl. Die Pandemie habe die Luftfahrtbranche massiv getroffen, das sei nicht zu bezweifeln.
Nichtsdestotrotz wird die Corona-Krise irgendwann vorbeigehen und dann ist es extrem wichtig, dass man nicht eine Minimalanzahl von Flugzeugen hat. Dann braucht man deutsche Flugzeuge, deutsche Arbeitsplätze, die für die Touristen dann zur Verfügung stehen.
Und auch für Verdi-Vertreter Marian Drews steht nach diesem Auftakt zu weiteren Gesprächen fest, es ist noch nichts erreicht für die Beschäftigten der TUI Fly, auch wenn das heute ein vernünftiger Auftakt war. Das Unternehmen dürfe sich nicht einfach so aus der Verantwortung stehlen. Dafür seien in der Vergangenheit zu viele Fehler gemacht worden.
Es wurden Dividenden ausgeschüttet. Vor Corona mit einer viel zu schwachen Liquidität ist das Unternehmen hier in die Krise gegangen. Was Flugzeugfinanzierung angeht, da gibt es viele Stellschrauben. Personalkosten machen nur etwa 20% einer Airline aus. Und das kann nicht sein, dass das jetzt alles auf dem Rücken der Beschäftigten passiert.
Der nächste ganz wichtige Termin für die TUI-Beschäftigten steht am kommenden Donnerstag an. Dann tagt in Hannover der Aufsichtsrat der TUI AG. Im Zentrum der Tagesordnung stehen bei dieser Sitzung die von der Geschäftsführung geplanten Sparbeschlüsse.
Dietrich Mohaupt war das. Der Tag an der Börse deutlich im Minus gestartet, aber dann allmählich wieder erholt. Trotzdem, Samir Ibrahim, die Kursgewinne, die sich seit Monatsanfang angesammelt hatten, die sind weitgehend weg, oder?
Naja, hier geht's schnell hoch, geht schnell wieder runter und dann auch gerne mal schnell wieder hoch. Minus 7% vorige Woche, das war ein sogenanntes Kursmassaker, wie es ja gerne genannt wird. Da waren natürlich viele Kursgewinne wieder dahin, aber ich sag mal, aktueller Stand jetzt 11.951 Punkte, also der DAX quasi unverändert. Ist vor wenigen Minuten sogar etwas deutlicher ins Plus gedreht, war heute früh in der Tat deutlich schlimmer, bis auf minus 3% knapp ging es hier runter, aber solche Kursverluste, die laden ja auch immer die Schnäppchenjäger ein und es bleibt dabei. Es ist unglaublich viel Geld im Markt nach wie vor, das muss man irgendwo anlegen und da nutzen manche eben solche extremen Rücksetzer, wie wir sie zuletzt gesehen haben, um dort eben bei diesen niedrigeren Kursen auch wieder einzusteigen.
Ganz schwacher Tag war es aber heute für die Lufthansa.
Ja, kurios eigentlich. Die ersten Ferienflieger, die sind wieder gestartet. Der Kurs dagegen, der sagt ab. Die Lufthansa, die verdient ihr Geld aber eben ja nicht mit Ferienreisenden, sondern mit Businessreisen. Und da sieht es angesichts der Nachrichtenlage im Moment eben wegen der Pandemie weiter schlecht aus mit den neuen Hotspots, die weltweit gemeldet werden. Ergebnis also jetzt heute ein Minus von rund 3%.
Und schwach stehen auch die Autos da. Also alles, was Corona-sensibel ist, hat heute offensichtlich Probleme.
Ja, denn grundsätzlich ist diese Angst vor der zweiten Welle, die wir letzte Woche das erste Mal zu spüren bekommen haben und die sich über das Wochenende dann mit der Nachrichtenlage weiter ausgedehnt haben, wieder da. Und die Angst eben auch davor, dass sich die Wirtschaft nicht nur hier, sondern vor allen Dingen weltweit noch langsamer erholen wird. Dementsprechend wird natürlich alles verkauft, was aktuell von der wirtschaftlichen Erholung beziehungsweise von dem langsameren Verlauf besonders betroffen ist. Bei den Autos gibt es jetzt eine einzige Ausnahme. VW nämlich, der Konzern, der kann sein Werk in Mexiko wieder hochfahren, da mal eine gute Corona-Nachricht, man sieht dort keine Einschränkungen mehr dazu, die Aktie legt im DAX knapp 2% zu, also auch deutlich gegen den Trend.
Ansonsten aber Corona-sensible Werte heute eher schwach in Form und das Kontrastprogramm dazu gibt es nicht nur bei VW, das gibt es auch bei den Nebenwerten. Gefragt ist da wohl alles, was von der Krise profitiert oder bislang profitiert hat.
Ja, denn hier ist ja auch eine Diskussion um die Frage des Impfstoffs oder heilender Medizin im Gange. Auch davon hängt ja am Ende schlicht die Erholung der Weltwirtschaft ein großes Stück weit ab. Entsprechend gefragt sind solche Medizinprodukte dann natürlich. Die Aktien von BioNTech beispielsweise oder Moderna, beide mit 4,5% im Plus, die sind besonders gern gesehen. Es ist halt so, wer medizinische Produkte gegen Corona im Angebot hat später, der verdient viel Geld und da wollen natürlich auch viele dabei sein.
Dann runden wir das Bild noch ab mit Euro-Anleihen und dem Goldpreis.
Ja, der Referenzkurs 1,1253 Dollar, kaum verändert, die Umlaufrendite bei minus 0,44% und der Goldpreis etwas nachgegeben auf 1.718 Dollar knapp.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Michael Köhler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.